Heute bei «Apropos» Lieblingsbücher. Gibt es etwas Schöneres, als in einem guten Buch zu versinken? Mitzuleben, mitzufiebern, mitzuleiden, manchmal auch mitzuheulen. Lieblingsbücher sind wie gute Freunde. Sie sind immer da, man kann immer zu ihnen zurück, man lernt von ihnen. Sie sind wichtig. Und darum haben wir uns bei «Apropos» gedacht, dass wir euch in diesem Sommer Lieblingsbücher von Leuten aus unserer Redaktion vorstellen. Von Leuten mit ausgezeichnetem Geschmack, die gerne lesen und gerne davon erzählen.
«Endling» war einfach so ein Zufallstreffer, aber ein Buch, das mich geflasht hat, wie man so sagt.
Sie merkt aber, ich gehöre nie dazu. Also ich kann machen, was ich will, aber ich bin immer die Aussenstehende und so aus dem Frust raus. Und wie tief verwurzelt der Alltagsrassismus ist und dass sie einfach nichts machen kann.
Es ist ein hoffnungsvolles Buch und ein trauriges Buch und ein schönes Buch und ein irgendwie tiefgründiges Buch. Ich glaube, es ist einfach genauso vielschichtig wie das Leben.
Heute, in der vierten Folge von unserem Büchersommer, geht es um die fiktive Geschichte von drei ukrainischen Frauen. Sie arbeiten in der boomenden Heiratsindustrie und schmieden einen mutigen Plan, wo sie Single-Männer entführen. In dieser Geschichte geht es ums Überleben, es geht um die Liebe, um Macht und Ohnmacht und die Rolle der Frau.
Und um nachdünner zu wirken, trug sie Shapewear. Dicker Stoff, quälend unbequem, Hautfarben. Als Nastja sie sich zum ersten Mal über die Hüften gezerrt hatte, während Sol mit schmerzverzerrtem Gesicht zusah, hatte sie an die Naturdokumentation denken müssen, die ihre Mutter immer so gern geschaut hatte. An eine lange Szene, in der eine Python eine ganze Antilope zu verschlingen versuchte.
Der Roman «Endling» von der gebürtigen Ukrainerin Maria Reva ist raffiniert, witzig, aber auch sehr ernst, weil mitten in der Geschichte fängt die russische Invasion in der Ukraine an. Wie die Vermischung von Fiktion und der bitteren Realität geht, das erzählt uns heute Martin Fischer. Er ist Autor im Ressort Leben und zu Gast in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basler» und der «Berner Zeitung», dem «Bund» und den anderen Tamedia-Titeln. Ich bin Alex Aregger. Hoi Martin.
Hi Alex, danke für die Einladung und für die sehr schöne und auf den Punkt gebrachte Einführung zu dem doch recht anspruchsvollen und besonderen Buch.
Wir haben ja im Vorhinein schon recht viel so über dein Leseverhalten geredet. Und darin werden sich sicher auch sehr viele Hörerinnen und Hörer wiedererkennen. Du liest nämlich strikt immer auf Englisch. Warum?
Ja, es hat sich im Fall wirklich ergeben aus meinem Leben heraus. Ich habe US-amerikanische Literatur studiert. Und seither bin ich einfach bei englischen Büchern geblieben. Für mich ist so Nordamerika ein bisschen der Sehnsuchtsort geworden, so literarisch wenigstens. Ich bin nur einmal kurz in New York, aber ich lese einfach sehr gerne irgendwie Geschichte aus dem Kulturkreis offenbar. Und ich bin nach dem Studium dabei geblieben. Was jetzt auch noch dazu kommt, ist, dass ich nur noch Autorinnen lese. Tatsächlich finde ich es viel besser, Bücher von Frauen zu lesen.
Darüber könnten wir jetzt gerade eine eigene Folge machen, machen wir vielleicht mal. Wir werden aber natürlich noch aufs Buch kommen. Wo man sich sicher auch ein bisschen wieder drin erkennen kann, ist ja, Englisch lesen heisst auch ein bisschen Englisch üben, oder? Es geht ja aber nicht nur darum, quasi das Englisch irgendwie ein bisschen beizubehalten, sondern es ist auch eine andere Sprache, schlichtweg.
Ja, ist so. Hey, und ich finde es schön, irgendwie das Englisch weiterhin zu pflegen, weil gut, in Zürich kann man es auch im Alltag immer wieder mal brauchen, wenn man irgendwo einen Kaffee bestellt in einem hippen Kaffee, wo alle Englisch reden. Aber das bedeutet mir etwas, ich brauche es sonst natürlich nicht. Ich finde es auch noch interessant, dass ich eigentlich in den Bücherhandlungen sehe, wie viele englische Bücher auch rum sind. Das scheint wie so eine Nachfrage und dann mehr definitiv da zu sein. Also ich bin nicht allein, genau. Und dann ist es schon so, man merkt das auch, jetzt in dem Buch, das wir heute besprechen, habe ich natürlich auch in der Übersetzung jetzt noch reingelesen, wo gerade kürzlich erst auf der Merkur ist, die deutsche Übersetzung. Und es ist dann etwas anderes, ja. Und grundsätzlich eben gefällt mir der Kulturkreis. Ich bewege mich gerne drin.
Du schreibst ja sehr viel über Musik. Ich habe dir ja eigentlich, als ich dich nach einem Vorschlag gefragt habe, eine Biografie erwartet. Du bist aber mit «Endling» gekommen. Warum?
Ja. Hey, Biografie ist noch lustig. Habe ich noch nie so drin gefunden. Es gibt, glaube ich, gute. Roger Federer habe ich mal gelesen. Bei den Musikerinnen bin ich noch nicht. Und «Endling» war einfach so ein Zufallstreffer gewesen, aber ein Buch, das mich geflasht hat, wie man so sagt. Und ich gehe Bücher immer im Laden kaufen ohne Plan. Also ich gehe einfach rein und man soll ja Menschen und Bücher auch nicht nach der Verpackung beurteilen, aber ich mache das immer.
Und wie
Endling,
auch nicht.
Endling, genau, wie auch nicht. Endling hat so ein schönes Cover und da habe ich gesehen, dass es von einer Autorin ist und kurz hinter den Klappentext gelesen und gefunden, das gönne ich mir jetzt und bin überhaupt nicht enttäuscht worden. Auf dem Cover ist ein Gemälde aus der Ukraine zu sehen, eine Landschaft, und obendrauf ist eine Wolke, wo man, ich würde sagen, vielleicht nicht auf den ersten, aber auf den zweiten Blick dann sieht, dass es ein Schneck ist.
Warum ein Schneck? Auf das können wir nachher sprechen. Tauchen wir jetzt ein in die Geschichte. Es gibt drei Frauen, die man kennen muss, oder?
Ja, ja. Ich finde wirklich, es ist extrem schwierig, über das Buch inhaltlich zu reden. Also ich habe mit zwei, drei Leuten schon ein bisschen darüber geredet, und wenn man es erzählen will, geht es für mich so ein bisschen auseinander. Aber Hauptfiguren sind drei Frauen, das kann man sagen. Es gibt noch eine Hauptperson, das ist die Eva. Sie ist eine Schneckenforscherin. Und dann gibt es noch zwei Schwestern, Nastia und Sol. Die beiden Schwestern sind aktuell in einer Brutvermittlungsagentur beschäftigt. Sol ist die Übersetzerin und Nastia, ihre jüngere Schwester, soll vermittelt werden. Und dann kommen irgendwann die drei Frauen zusammen und schmieden einen Plan.
Gerüchten zufolge stand das Mädchen auf Gott. Natürlich tat sie das, das traurige kleine Ding. Die Religiösen gaben die besten Opfer ab, denn sie waren es gewohnt, sich Druck von oben zu beugen. In der Vergangenheit wäre Jeva ihr zu Hilfe geeilt, aber solche Dinge kümmerten sie nicht mehr. All die irdischen Sorgen, die sie gehabt hatte, der Schutz von Weichtieren, die Verheißungen der Liebe, die russischen Panzer, die sich an der Grenze sammelten und der Umstand, dass niemand glaubte, das würde irgendwelche Folgen haben. Niemand außer Jeva, die laut ihrer Familie ständig den Teufel an die Wand malte und alles aufbauschte, über den Zusammenbruch von diesem oder jenem Ökosystem schwafelte und allen den Spaß verdarb, im Namen kaum vorhandener Flussschildkröten den großen Ballonstaat der Ehevermittlung über den Dnjepr ruinierte, bla bla bla. All das spielte keine Rolle mehr. Sogar Jeva hatte Jeva satt.
Warum hat sich die Eva selber satt? Also, in welcher Situation ist sie da gerade?
Das haben wir ganz am Anfang vom Buch noch gesehen. Das ist wie eine kurze Rückblende, wo man die Eva einfach an einem Punkt sieht. Die Punkte gibt es immer wieder mal im Buch, wo sie irgendwie nicht weiter weiss. Eben, es ist auch noch irgendwann ein Krieg und es passiert sehr viel, wo die Frauen immer wieder so ein bisschen an Grenzen und zum Zweifeln bringt. Das ist so eine Stelle und dort schaut sie schnell zurück und dadurch rollt die Geschichte von vorne dann auf. Also es war eine kurze Rückblende gesehen aus einem Krisenmoment.
Die Eva ist Schneckenforscherin, das hast du schon angetönt. Was macht sie genau mit Schnecken?
Das ist, finde ich, so der witzige Teil auch ein bisschen, aber natürlich ist es auch gleichzeitig überhaupt nicht witzig. Sagen wir sicher einen originellen Teil am Buch, dass die Hauptperson Schneckenforscherin ist. Man sagt dem auf Deutsch, und ich muss nachschauen, Malakologin. Und sie hat eine Mission, sie will Schnecken retten, die vom Aussterben bedroht sind. Ich habe keinen grossen Faktencheck gemacht. Das würde meine Fähigkeit übersteigen, aber ein kurzer. Und es ist wirklich so, dass extrem viele Schnecken vom Aussterben bedroht sind, etwa 40% der Arten. Dadurch hat dazu da einen wissenschaftlichen Artikel gelesen, der sie inspiriert hat. Und die Eva hat jetzt sie hat ein Wohnmobil. Und das Wohnmobil hat sie umfunktioniert in ein mobiles Labor, wo sie eben bedrohte Schnecken peppelt. Und sie sammelt die im ganzen Land. In der Ukraine ist sie unterwegs jahrelang und tut die sammeln und vor dem Aussterben bewahren und züchten. Und da kommen dann so ganz nerdige Facts zum Teil auch. Aber mehrheitlich ist es so, Schnecken sind extrem bedroht.
Und von dort her kommt auch der Name Endling.
Genau, Endling ist scheint auch ein deutsches Wort. Das bedeutet vom Aussterben bedrohte Spezies, genau. Aber die letzte Exemplar von einer so einer Spezies nennt man Endling. Und da kann man jetzt auch noch kurz sagen, eine sehr wichtige Figur im Buch ist tatsächlich auch der Lefty. Das ist ein Schneck mit einem linksdrehten Gehäuse. Da merkt man schon ein bisschen den Humor, der in dem Ganzen steckt. Das ist eine spezielle Art, das letzte Exemplar von dieser Art. Und in der jeweiligen grossen Hoffnung und Mission ist es dann auch, für den Lefty eine andere Schnecke zu finden. Und gleichzeitig haben Sol und Nastia, die beiden Schwestern, eine andere Mission und sie schließen sich dann zusammen.
Genau, aber es geht stark ums Vermitteln. Die drei treffen sich nämlich in dieser Brutvermittlungsagentur und dann entwickeln sie einen Plan. Wir werden natürlich noch nicht zu viel verraten, aber kannst du ein bisschen die Grundzüge von diesem Plan skizzieren?
Ja, also die Eva ist sehr skeptisch, aber sie macht dann doch mit. Also es geht darum, die beiden Schwestern wollen die Männer entführen, die gerade in dieser zwei Wochen dauert, glaube ich, in dieser Vermittlungszeit in der Ukraine sind. Also da lernt man sich über zwei Wochen kennen und am Schluss soll es Bärli geben. Das ist eine grosse Industrie und das kritisiert Maria Reva natürlich mit dem Buch sehr deutlich. Und das ist, glaube ich, auch so ihr Hauptausgangspunkt gesehen für das Buch. Sie wollte über das schreiben. Und das ist natürlich also etwas, wo man auch wenig Einblick hat und ich gerne ein bisschen ausblendet. Aber wenn man das so konkret liest, ist das absurd, was dort passiert. Und das ist eine grosse Industrie. Und die beiden Schwestern haben eine Mutter, die so in einer Femen-ähnlichen feministischen Organisation eine Führungsfigur war. Die ist aber verschwunden und sie wollen ihre Aufmerksamkeit zurückgewinnen, weil sie nicht wissen, wo sie ist. Und planen dann, all die Männer, die dort sind, in diesen 2 Wochen zum Kennenlernen zu entführen. Das wären 100, letztlich passen nur 13 ins Wohnmobil.
Wie noch die Schnecken dort drin sind.
Sind an dieser Stelle, glaube ich, nicht mehr so viele Schnecken, aber okay. Ja. Das ist ein interessantes Detail.
Lass uns lieber die Autorin reden, Maria Reva. Was ist ihr Hintergrund?
Ich habe nicht mega viel über sie gefunden, aber sie ist Ukrainerin, also geboren in der Ukraine. Bis 7 in den 90er hat sie in der Ukraine gelebt, in Cherson, und ist dann mit ihrer Familie auf Kanada ausgewandert. Warum, ist jetzt niemand irgendwie explizit erwähnt. Sie hat bisher immer wieder so Kurzgeschichten geschrieben und in verschiedenen Magazinen veröffentlicht und 2021 das erste Buch herausgegeben. Das war eine Storysammlung und jetzt ist endlich der erste Roman, der 2025 rausgekommen ist. Und sie schreibt auch noch Opernlibretti, also Texte für Opern, die mit ihrer Schwester zu tun hat, die Komponistin ist. Und was sie explizit gerne erwähnt, auch in ihrem Buch im Abspann quasi, ist, dass sie vom russischen Außenministerium auf die Liste gesetzt worden ist von den Personen, die nicht für die reisen. Und sie sagt im Abspann quasi, dass das für sie die grösste literarische Ehre ist, die sie bisher erreicht hat.
Also Endling ist ihre erste Roman, hast du gesagt, und es war recht ein Erfolg.
Ja, ich bin auch da jetzt nicht so, also weiß nicht genau, wie man es einordnen kann, aber sie ist natürlich für den Booker Prize nominiert auf der Longlist. Das sind noch 13 Bücher gewesen. Sie hat, glaube ich, viele Interviews können geben und Sachen, und es ist in 18 Sprachen übersetzt worden. Es ist sicher ein Erfolg. Wie viele Bücher sie verkauft hat, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hat sie das weitum als Autorin bekannt gemacht.
Kannst du etwas zu ihrem Stil sagen? Also man hat schon ein bisschen rausgespürt, sie ist sehr witzig, sie schreibt sehr witzig. Was noch?
Ja, auch mutig. Also ich finde schon, die Geschichte, das ist interessant, sie fährt an und wird relativ linear erzählt. Also es gibt so Rückblenden und so immer wieder, um Charakteren auch entwickeln, Figuren entwickeln. Aber grundsätzlich erzählt sie eine gerade Geschichte bis so 100 Seiten und dann kommt ein Megabruch. Kann ich glaube an dieser Stelle sagen, das hat damit zu tun, dass sie am Schreiben war und dann tatsächlich im Februar 2022 der Krieg ausgebrochen ist und sie das Buch hat müssen weglegen und gefunden, ich kann da nicht mitschreiben. An dieser Geschichte, die sie eigentlich denkt. Und sie nimmt das dann voll auf. Es kommen Briefwechsel mit ihrem Agent. Es kommen fiktive Briefwechsel mit Jurtenbauer. Das ist dann so eine mega Meta-Meta-Ebene, also so schräges Zeug. Sie vermischt dort ganz viele Formen auch. Und ich finde manchmal so, dass es bemüht wirken kann. In dem Fall ist es extrem spannend und eben auch lustig. Also es bricht einfach auch immer wieder so die krasse Geschichte von Entführung, Krieg, patriarchaler Unterdrückung, so Sachen, Themen, die so mitschwingen, die heavy tönen. Aber sie bricht das irgendwie durch das auch immer wieder auf. Und am Schluss hat sie zum Beispiel ein Kapitel, das sie 4-mal neu schreibt. Also du liest es und denkst so, ah, interessant. Und dann kommt es aber nochmal und nochmal und nochmal. Also es ist einfach sehr verspielt auch. Und das ist nicht, ich finde, es sind nicht Fingerübungen, sondern es macht für die Geschichte extrem Sinn, wo etwas probiert zu fassen, wo man nicht so fassen kann. Ich habe irgendwo gelesen, wo ich finde, es bringt es recht auf den Punkt, weil es eben schwer ist auszudrücken, aber dass es eine Mischung sei aus Roadtrip, Öko-Krimi, feministische Satire und Kriegsdrama. Das steckt eben so ziemlich gut ab für mich. Das steckt alles drin, in den Formen, aber auch in der Geschichte.
Und ein sehr interessanter Punkt, den mir, ich habe es natürlich noch nicht gelesen, ein bisschen reingelesen, wo mir auffallen ist, ist auch so ein bisschen ihre verspielte Art, so ein bisschen die Rolle der Frau zu spiegeln.
Und um noch dünner zu wirken, trug sie Shapewear. Dicker Stoff, quälend unbequem, Hautfarben. Als Nastja sie sich zum ersten Mal über die Hüften gezerrt hatte, während Sol mit schmerzverzerrtem Gesicht zusah, hatte sie an die Naturdokumentation denken müssen, die ihre Mutter immer so gern geschaut hatte. An eine lange Szene, in der eine Python eine ganze Antilope zu verschlingen versuchte. Beide Tiere schienen dem Tod nahe zu sein. Die Python konnte es jeden Augenblick zerreißen und die Antilope kämpfte unermüdlich. Aber je mehr sie sich wehrte, desto weiter kletterte der Fleischschlauch an ihr empor. Als sich das Kleidungsstück schließlich um Nastjas Mitte schloss, war die Wirkung auf Anhieb sichtbar. Was auch immer noch von dieser Mitte übrig war, vielleicht lediglich die Organe, wurde in ihre Brust und ihre Hüften gepresst, wodurch die von der Hochglanzverpackung versprochene Kardashian-Taille entstand. Ein modernes Korsett, das Frauen einengte und sie um Jahrzehnte zurückwarf. Es ist perfekt. Nastja hatte sich im Spiegel des Kleiderschranks ihrer Mutter angelächelt.
der drei Ukrainerinnen in der Maria Reva ihrem Roman. Die wollen also die verschwundene Mutter zurückholen und führen darum die Single-Männer. Dann kommt, wie du gesagt hast, eben der grosse Bruch, der reale Bruch. 23. Februar 2022, die Invasion von der Ukraine. Wie schreibt man einen Roman über einen realen Krieg, der ja sie offensichtlich auch aus dem Schreibprozess irgendwie rausgerissen hat?
Ja, ich glaube, das ist genau das, was sie irgendwie nicht kann und das aber auch gut irgendwie in ein Buch dann umsetzt. Also sie kämpft extrem damit, was passiert in real, aber dann eben auch in ihrem Buch. Und für mich ist es noch interessant, der Krieg findet, also eben, wenn man jetzt so hört, so Kriegsdrama an, so, das Buch geht für mich sehr fest, viel mehr um die zwischenmenschlichen Situationen. Es geht immer darum, was reden die Leute, was beschäftigt sie. Es sind so die kleinen Situationen und der Krieg ist immer so wie so ein bisschen fast indirekt Thema, so ein bisschen draussen und so. Aber es gibt dann immer wieder ganz reale Einbrüche. Im zweiten Teil vom Buch, also nachdem sie einen Bruch macht in ihrer Geschichte und so ein bisschen die metafiktionalen Sachen reinbringt, geht es dann wieder einigermaßen linear weiter in der Geschichte und dort fahren sie dann letztlich auch nach Cherson ins Kriegsgebiet. Aus Gründen. Und dort wird es zum Teil auch wieder sehr konkret, wo man sieht, eben, da kommen die Panzer und so. Aber also ein Beispiel, was glaube ich gut ist, in Cherson ist der Krieg, es kommen Panzer, es passieren grusige Sachen und gleichzeitig ist wie die Hauptgeschichte in Cherson, ist, dass russische Soldaten probieren, den Propagandafilm zu drehen. Und das ist wie so wirklich ein bisschen absurd. Gibt es das überhaupt? Also das gibt es offenbar. Aber es ist dann wie so die Hauptgeschichte für sie in Cherson, ist der Propagandadrei und das ist ein bisschen schräg. Aber gleichzeitig zeigt es einfach auch, wie man auch nicht über den Krieg schreiben kann und auch wie viele Aspekte drin sind. Es gibt Leute, die immer noch einen Alltag haben. Der eine Grossvater von der Nastia und der Sol spielt eine grosse Rolle, wo aber auch der echte Grossvater von der Maria Reva, der Autorin ist. Also der wird in Cherson bleiben, der wird nicht weg. Sie wollen ihn eigentlich rausholen. Es sind so extrem viele Layers und sie nähert sich denen wie allen so irgendwie an und es gibt letztlich ein sehr vielseitiges, eindrückliches Bild von dieser Situation als außerstehende Person. Was ich zum Beispiel auch noch eindrücklich gefunden habe, ist, am Anfang, wo der Krieg ausbricht, geht es mehrere Seiten auch noch darum, dass sie gar nicht checken, was los ist. Und ich meine, auch in dem Moment sich mal bewusst zu machen, dass man dort ist und irgendwie gar nicht weiss, was passiert. Sie schreibt das dann auch in einem Protokoll auf, wo die drei Frauen zusammen reden und probieren, die Geräusche einzuordnen, die sie hören. Die Männer, die sie entführt haben, hinten dran im Wohnwagen, innen, die sehen gar nicht raus und die meinen irgendwie noch, es gibt Feuerwerk und so. Also ja, das ist sehr eindrücklich.
Sitzungsprotokoll, Datum 24. Februar 2022, Uhrzeit 6.10 Uhr, Ort mobile Forschungseinheit Viridia Labs XF 500, umbenannte Schotterstraße nördlich von Kiew. Teilnehmende: Jeva, Anastasia, Solomia. Diskussionspunkte. Erstens: anfängliche Verwirrung. Die drei Teilnehmerinnen der Besprechung diskutierten Art und Ursache der akustischen Störungen, die gegen 5.30 Uhr einsetzten. Als mögliche Ursachen wurden genannt: ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Schnellstraße. Eine unbekannte Gasentladung an einer Wracking-Anlage, soweit in der Nähe vorhanden. Ein geologisches Ereignis. Feuerwerkskörper. Daraufhin setzte, im Führerhaus des mobilen Labors, jedoch nicht außerhalb, eine Stille ein, in deren Verlauf eine nonverbale Einigung in Bezug auf die Art der zu hörenden Störungen erzielt wurde. Zweitens, Jevas Vorschlag. In einer ruhigen und gefassten Manier, die Solomia angesichts der vermuteten psychisch turbulenten Vergangenheit der Sprecherin überraschte, schlug Jeva vor, weiter nach Norden zu fahren und nahe der belarussischen Grenze Schutz zu suchen. Sie beschrieb ein in den Sümpfen gelegenes Dorf, das sie von früheren Expeditionen kenne und das, sei es durch Glück oder durch seine günstige geografische Lage, von früheren Kriegen und Besetzungen verschont geblieben sei. Die Fahrt werde unter normalen Straßenverhältnissen nur 3 Stunden dauern.
Wenn man das so hört oder eben hört, dass der quasi Grossvater von der Autorin, der Maria Reva, auch Teil ist von dem Buch, fragt man sich schon, was ist denn noch Fiktion oder wie viel Realität bringt sie schlussendlich in die Geschichte hinein? Kann man das als Leserin oder Leser überhaupt erkennen?
Ja, also ich glaube, man erahnt es schon immer wieder. Ich würde sagen, letztlich steckt in der ganzen Geschichte extrem viel Autobiografie. Sie selber hat es jetzt nicht irgendwie näher ausgeführt. Aber es gibt die klaren Verweise wie der Grossvater, wo sie sagt, das ist auch ihr Grossvater. Sie schreibt von dieser Hütte, die sie hatten, am Fluss, wo dann weggeschwemmt worden ist. Also sie bringt dort eigene Erfahrungen rein mit ihrem Grossvater. Das macht sie explizit. in der Geschichte kann man erahnen, dass gewisse Sachen völlig einfließen von ihrem Leben. Auch was interessant ist, glaube ich schon, sie probiert auch, wie zu verhandeln, so ein bisschen, wie sie als Ukrainerin ausgewandert in Kanada wohnt, in einem schönen Vancouver mit Bergen, Seen, Parks. Und dort das Leben führt und gleichzeitig auf dem Handybildschirm mitbekommt, wie ihre alte Heimat zerbombt wird und eben das Haus vom Grossvater verschwindet. Und sie fragt sich dann also, wieso darf sie überhaupt mit dem eine Geschichte machen und darf sie überhaupt traurig sein, weil sie ist ja gar nicht dort. So die Fragen stellt sind, das ist dann schon sehr autobiografisch, das passiert aber in diesen Einschüben immer wieder mal. Und in der Geschichte selber steckt aber dann trotzdem sicher auch sehr viel von ihr drin.
Also ist das Buch «Endling» auch ein Stück weit eine Verarbeitung?
Ganz sicher, ja. Würde ich ihr jetzt mal so unterstellen, aber das merkt man doch sehr deutlich. Und es ist für mich als außerstehende Person ein Zugang in eine Gefühls- und Gedankenwelt, die man sonst irgendwie noch nicht zugänglich war.
Was passiert denn eigentlich mit den entführten Männern, die in dem Van hinten mit den letzten Schnecken hocken?
Ich glaube, letztlich sind sie dann ganz unwichtig. Was noch schön ist, sie verschwinden, glaube ich, so ein bisschen. Aber man muss gar nicht spoilern, aber sie sind relativ lang alle zusammen unterwegs, die drei Frauen mit diesen 13 Männern. Und es löst sich einigermaßen unspektakulär auf. Aber es gibt jetzt keinen krassen Showdown oder so, das kann man glaube ich schon sagen. Es passiert schon genug Krasses.
Die Schwestern und Pascha wandten sich an Jeva, als könnte sie das Ganze noch irgendwie ungeschehen machen. Aber sie wusste, dass sie keine Wahl hatte. Sie trat aus der Reihe vor, entriegelte die Seitentür und schob sie auf. Zusammen mit dem durchdringenden Geruch von Schweiß und Eau de Cologne ergoss sich ein Chor von Flüchen aus dem Labor. Na endlich! Scheiße, wir verrecken hier drin! Alle 12 Augenpaare schwenkten von Jeva zu den Soldaten und die Flüche verstummten. Ovechin befahl den Männern, sich in einer Reihe neben Pascha und den Schwestern aufzustellen. In gebückter Haltung kamen die Junggesellen einer nach dem anderen heraus und verzogen die Gesichter, während sie ihre schmerzenden Gelenke lockerten. Bei dem Anblick, wie sie dann mit vor Schweiß glänzenden Stirnen Schulter an Schulter dastanden, konnte Jeva einen Anflug von Zärtlichkeit für die Männer nicht unterdrücken. Ihre Anzüge mit den kleinen Ansteckblumen erinnerten sie an den Auftakt der Liebestour vor nicht einmal 2 Wochen, als die Männer auf Brautschau erstmals im Gänsemarsch den Bankettsaal des Hotels betreten hatten. Daran, wie einige von ihnen nah an der Wand stehen geblieben waren, steif und ernsthaft vor Nervosität und darauf gewartet hatten, dass man sie auswählte.
Sehr gut, richtig naturgetreu, sagte Bertrand. Fast wären wir drauf reingefallen. Er zeigte auf Ovechins schlammige Laufschuhe. Den Rest des Kostüms hast du wohl nicht gefunden, was? Und dann? Konnte das sein? Nein. Was Jeva da hörte, war gewiss nur ein Hustenanfall. Ein weiterer Junggeselle stimmte mit ein. Und dann auch die anderen. Sie lachten.
Ich gebe dir ein bisschen raus, Martin, in dem Buch «Endling», da geht es ja zwingend nur darum, wie geht jetzt die Geschichte aus, sondern der ganze Prozess, den man irgendwie mit der Maria Reva miterlebt, oder? Oder was hat es bei dir so für Spuren hinterlassen, das Buch?
Oh, das hast du mega gut gesagt. Das würde ich gerade so unterschreiben. Ich habe nichts mehr anzufügen. Nein, es ist... Bei mir hat es schon das ausgelöst, aber dass ich wie so gemerkt habe, also ich bin zum Beispiel jemand, ich lese nicht News zu Kriegsgeschehen, was jetzt so ein bisschen kann man so und so sehen, aber ich kann das nicht, ich will das nicht. Und für mich ist es also gleichzeitig ist natürlich wichtig und das Buch hat mir jetzt schon so eine Ebene eröffnet, wo ich sonst noch keinen Zugang hatte, wo mir verschlossen war. Und gleichzeitig ist es einfach extrem eindrücklich, wie komplex, emotional und zwischenmenschlich auf persönlicher, individueller Ebene auch die Kriegserlebnisse sind. Und dann gibt es aber auch noch so die grossen Themen, die dann eben mitschwingen, wie Patriarchat und so zerstören. Ja, das ist alles so, es führt einem einiges wieder mal vor Augen, wo man natürlich mitnimmt. Ja.
Und wenn mir jetzt der Stil gefällt, wo soll ich weitergehen? Hast du noch weitere Tipps, wo...
Ah, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich KI konsultiert nach dem Buch, weil ich gefunden habe, ich möchte jetzt wieder so etwas lesen. Und ich habe dann auf eine Empfehlung mich eingeladen. Das war ein Buch von einer Spanierin. Es heisst «Discontent» von der Beatrice Serrano. Habe ich jetzt auch recht gut gefunden zum Lesen, aber nicht wirklich vergleichbar mit dem. Und darum würde ich jetzt behaupten, ich muss als nächstes einfach ihre Short-Story-Sammlung lesen. Von 2021, die heisst «Good Citizens Need Not Fear», ist 2021 erschienen, spielt in der Sowjet-Ukraine. Und ich glaube, das würde ich mir unbedingt noch kaufen. Übersetzt ist es leider noch nicht worden.
Und zum Schluss nochmal zurück zu «Endling». Soll man es auch auf Deutsch lesen oder würdest du wirklich empfehlen, wer mag und die Sprache genug beherrscht, auf Englisch?
Also schön ist ja, dass man es auf Deutsch lesen kann jetzt. Wenn ich es jetzt kurz so vergleiche, wie mit so Synchronisationen bei Filmen. Also wenn man es auf Deutsch schaut oder in irgendeiner Serie, dann geht es. Aber wenn man dann das englische Original hat oder mal quer vergleicht, ist es dann doch irgendwie nicht mehr so. Und wenn ich jetzt das wirklich recht oberflächlich vergleiche, finde ich schon Endling auf Englisch. Wer es kann lesen, unbedingt auf Englisch lesen. Irgendwie, es ist so, der Ton ist ein bisschen trockener und für mich cooler und witziger. Und auf Deutsch, ja, also der Job ist extrem schwierig und höchster Respekt für alle Menschen, die Bücher übersetzen können. Aber wenn es geht, würde ich das, glaube ich, jetzt doch auf Englisch lesen.
Danke, Martin.
Danke, Alex. Schön gewesen.
Das war die vierte Folge von unserem Büchersommer. Alle weiteren findet ihr im Podcast-Feed oder verlinkt in den Shownotes. Die nächste und letzte Folge von diesem Sommer-Special, die erscheint am nächsten Freitag dann. Produziert hat die Folge Jackie Wechsler. Wir wünschen euch gutes Lesen und Happy Weekend. Ciao zusammen.